Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Oskar, schön, dich wieder dabei zu haben. Ich hoffe, du hattest einen schönen Urlaub.
Ja, erstmal schön, wieder da zu sein. War jetzt ja 2 Wochen unterwegs. Ist natürlich immer schwierig, sich dann im Urlaub abends die Zeit zu nehmen. Kopenhagen, Frankreich, viele Kumpels haben wir dann gesehen. Ja, aber umso besser, dass ich jetzt für das wichtigste Spiel des Jahres, also das Finale, wieder am Start bin. Und ich habe mir zumindest sagen lassen, dass die beiden anderen Folgen auch gut verlaufen sein sollen.
Ja, also wir lassen hier nichts schleifen. Also so weit kommt es ja noch.
Oskar, hier wird durchgezogen.
Eine Frage bin ich dir aber schuldig geblieben. Ich muss es dann für meinen eigenen Geisteszustand beantworten, aber ich möchte dir die Frage natürlich nicht vorwegnehmen. Wer sind für dich der best oder meisten verbesserte Hintermannschaftsspieler und der meisten verbesserten Stürmer der vergangenen Pro D2 Saison?
Also Hintermannschaftsspieler Gabriel Loch, ich glaube von Béziers, der jetzt irgendwie auch unterwegs ist mit den französischen Nationalmannschaft auf dem Weg nach Neuseeland. Das ist, glaube ich, ein No-Brainer, wenn man so will. Und bei den Stürmern habe ich lange überlegt, weil ich nicht so wusste, wie man nehmen soll, weil ja irgendwie viele, viele gute junge Spieler auch sind. Und dann möchte man halt dann auch einen Spieler auszeichnen, der vielleicht auch eine große Saison gemacht hat. Und da ist es bei mir der 21-jährige Kylian Ringuet, dritte Reihe von Montauban. Die Saison 27 Spiele gemacht, davon 23 gestartet. Und ich glaube, dass es zur letzten Saison, wo er eben nur 17 gemacht hat, schon doch eine deutliche Verbesserung, gerade wenn man in Betracht zieht, dass eben auch das Team so eine unglaublich erfolgreiche Saison gespielt hat.
Ja. Also da hast du, glaube ich, bessere Wahl getroffen als ich. Aber genau, war ich auch voll dabei. Ich glaube, so ein Kandidat für einfach generell bester Spieler der vergangenen Saison mit seinen fast 22, 23 Jahren. Krasse Leistung. Ich habe mich beim Stürmer für die andere Generation entschieden, Fred Kessié, aber ja, du hast natürlich schon recht, also ein krasser, viele Turnover erzwungen, richtig gute Carries gehabt, gerade so in den Playoffs, gerade gegen Colomier, gegen Brive, richtig gute Carries gehabt. Sehr, sehr guter, ja, kann ich voll mitgehen. Kann ich wirklich voll mitgehen.
Auch gut in den Gassen, ne? Mobil, ja. Schnell, groß. Das ist, glaube ich, ja, jetzt wird man sehen, wie es in der ersten Liga sein wird. Ich meine, Montauban, ich weiß nicht, ob du schon darüber geredet hast, hat er angekündigt, nur höchstens 2 neue Spieler unter Vertrag nehmen zu wollen. Ich glaube, das wird dann schon eine harte Herausforderung werden. Aber gut, wie siehst du das? Glaubst du daran? Ist das möglich, für die Klasse zu halten?
Ja, ich meine, wir haben darüber geredet, ich glaube, die Zahl hatte ich nicht genannt, nur, dass es eben sehr, sehr schwer wird finanziell. Ich glaube nicht an einen Klassenerhalt, weil, auch das habe ich schon gesagt, also es ist natürlich immer so ein Geldspiel, ist natürlich so eine Sache, aber du kannst dich mit Mentalität und Kampfgeist, kannst du viel machen, aber du kannst nicht über 26 Spiele mithalten, das funktioniert nicht. Da brauchst du schon ein bisschen mehr, vor allem ein bisschen mehr Kadertiefe. Montauban hat auch einen relativ alten Kader, muss man auch in Fairness sagen, oder zumindest einen älteren. Der wird sicherlich auch nicht über eine ganze Top-14-Saison halten. Und das, was mir gesagt wurde, ist eben, dass einem 4-5 Millionen Euro fehlen, um auf das Budget zu kommen, das Oyonnax vor der Saison hatte. Was ja auch schon nicht annähernd ausreichend war. Und man eigentlich keine Idee hat, wo dieses Geld herkommen könnte. Klar, der ein oder andere Sponsor könnte in der Saison darauf aufstocken. Aber jetzt mitten im Geschäftsjahr absolut nicht. Das funktioniert halt nicht. Von daher, es wird mit dem Budget, was sie aufstellen können, wird es sehr, sehr hart, wird sehr, sehr schwer. Und das, was fehlen wird, ist einfach die Kadertiefe. Und das lässt sich eben halt nicht mal ausgleichen. Ich glaube, das haben wir in Wann auch gesehen, dass das erste Team absolut konkurrenzfähig war, aber es dann eben fehlt, um aufkommende Lücken zu schließen. Ich glaube, das ist einfach das, was diese Vereine nicht so ganz haben. Aber ein Jahr Top 14 und danach wieder runter ist ja auch schön. Das ist ein Geldsegen, den viele andere Vereine nicht haben. Gerade Montauban, darf man auch nicht vergessen, steht aktuell nicht auf eigenen Beinen. Das ist vielleicht auch ein guter Weg, um sich finanziell vom Eigentümer und Präsidenten ein wenig unabhängiger zu machen.
Auf jeden Fall, ja. Ja, sonst im Rugby ja nicht wirklich viel passiert diese Woche. Eine News gab es dann aber trotzdem. Auch Pro de Deux, kommen wir zurück. Biarritz bleibt in der Pro de Deux. Sie haben anscheinend das Geld irgendwo aufgetrieben, bekommen 3 Punkte Abzug. Wir kennen das. Grenoble hatte das, glaube ich, vor 2 Jahren auch, wo sie dann trotzdem Zweiter der Liga wurden, wo sie sogar mit, glaube ich, 3 Siegen, also 12 Punkte hatten sie Abzug, haben dann trotzdem die Playoffs gemacht. Biarritz ist jetzt mit -3 Punkten belegt, aber ich denke, das wird ihnen nicht wehtun. Das ist noch vertretbar, oder?
Ja, ich meine, ich finde es ein bisschen wild. Es bleibt natürlich abzuwarten, wie es in DAX weitergeht. Aber dass wir jetzt in der kommenden Saison 2 Vereine haben, die mit Minuspunkten in die Saison starten, finde ich ein bisschen mau.
Wer wäre das? Wäre DAX und
DAX jetzt? DAX und Biarritz. Ist dann natürlich schon, unschön. Aber letzten Endes, wir haben es von Anfang an gesagt, Ball flach halten, Biarritz wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht absteigen. Das war sehr, sehr absehbar. Im Rugby sind sie da sehr, sehr nachsichtig, im Fußball nicht. Ich bin echt gespannt, wie es für Lyon weitergeht, die ja auch in die Ligue 2 abgestiegen wurden. Im Fußball waren sie deutlich weniger nachsichtig, aber im Rugby fasst man da die Vereine durchaus mit.
Und weißt du, wo sie das Geld hingefunden haben? Ich meine, 200.000 Euro, das findet man normalerweise ja auch nicht auf dem Bürgersteig.
Ja, aber sie haben ja neue... Sterrain hat ja nochmal nachgeschossen und hat dafür natürlich auch seinen Aufsichtsratsvorsitzenden gekriegt. Aber dass da, wenn du einen Milliardär im Investorenkreis hast, dann sind diese 200, 300, 400.000 Euro jetzt auch nicht unbedingt...
aus der Portokasse bezahlt.
Ja, ich meine, das zahlt er sonst für eine Packung Pommes oder so, ich weiß es nicht, aber ist jetzt nicht unbedingt, also es war jetzt nicht wirklich überraschend, dass sie doch noch irgendwo Geld herkriegen. Hat in Biarritz ja in aller Fairness auch gute Tradition, von daher, ich glaube, da hätte man sich von Anfang an keine Sorgen machen müssen. Nizza werden sich sicherlich auch nicht die Mühe gemacht haben, wirklich für eine Zweitligasaison weiter zu planen. Ich glaube, die haben früh genug angefangen, sich auf die dritte Liga einzustellen. Auf der anderen Seite, Drittligasaison wird nächstes Jahr, glaube ich, sehr, sehr spannend, aber dazu kommen wir in einer kommenden Folge. Aber dritte Liga wird kommendes Jahr, denke ich, wirklich ein Kampf. Ja. Also, ich glaube, nächste Saison wird halt, wenn es alles hoffentlich so läuft, ich meine, mit Tabe müssen wir weiter schauen, wie es da weitergeht, ob die ihre Lücke schließen.
Läuft wohl gut, weil ich bin nämlich am 5. bin ich da, gibt es wieder mein jährliches Benefizspiel der Soldaten. Für die Verletzten der Armee. Und jetzt schon 4.200 Leute, die kommen. Also mehr als bei jedem Tarp-Spiel. Aber ich habe mir sagen lassen, dass also Tarp auf jeden Fall die nächste Saison auch spielen wird. Denn man hat mir schon angedroht, man möge mir einen Vertrag unterjubeln. Mal gucken, was daraus wird. Ich glaube, in der Wehr bin ich gut aufgehoben, aber...
Ich glaube, besser als in Tarp.
Glaube ich auch, ja.
Ich bin echt gespannt. Ich habe nichts weiter gehört, also nur für die, die es nicht mitbekommen haben. Tarp steht aktuell vor der Entscheidung, sie müssen bis Ende Juli müssen sie ein Budget aufgestellt haben und aktuell hat die SASP, also die Profiabteilung, hat keinen Präsidenten, kein Budget, keine, nicht ansatzweise genug Sponsoren und es gibt eine Finanzierungslücke von ungefähr 700.000 Euro. Und man überlegt ja stattdessen die Profisparte, also diese SASP, aufzulösen und nächste Saison als eingetragener Verein zu starten. Hätte eben den Vorteil, dass die Sponsoren eben keine Sponsoren mehr wären, sondern sogenannte Mäzen. Heißt, sie könnten eben statt der 40% ihrer Sponsoring-Gelder, könnten sie eben 66% der dann gewordenen Spenden von der Steuer abschreiben. Von sich der Verein natürlich verspricht, dass die bestehenden Sponsoren mehr Geld geben können, ohne wirklich mehr zahlen zu müssen. Auf der anderen Seite natürlich die große Gefahr, sollte der Plan nicht aufgehen, man eben nicht in der 5. Liga landet, sondern in der 8., 9. Liga, man seinen Namen und sein Logo ändern muss und die École de Rugby, also die Rugby-Schule, geschlossen werden muss. Das ist das Risiko, aber wir schauen
halt auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es da weitergeht. Ich meine, das sind da eben diese Probleme, die man halt in Anführungszeichen im Amateursport hat oder im Profisport, der eben nicht 100% durchfinanziert ist. Ich meine, Tarbes ist jetzt auch keine Weltstadt, ist ein kleines, schönes Städtchen.
Ja, ich meine, Tarbes hat wir haben vor der vorletzten Folge oder so haben wir darüber geredet, der Verein hat seit Jahren seine Probleme. Er hat viel Vertrauen verspielt bei Fans und bei Sponsoren. Und,
aber heißt, wie ich gehört habe, einen neuen Präsidenten, einen neuen Eigentümer, der aber auch kein Geld haben soll, aber wenigstens Neues.
Ja, es musste sich irgendjemand finden. Das Duo, das kommen sollte, das ursprüngliche haben sie ja, ich weiß gar nicht, ob es also so ganz genau im Detail kriegt man es ja dann doch nicht immer mit. Aber die wollten ohnehin, hätten gar nicht die Chance oder hätten von diesen, hätten nur irgendwie 400.000 Euro mitbringen können und nicht die 700.000 und dann ja, wurden sie irgendwie doch wieder rausgegrault und auch so ein Verein, wo man sagt, naja, dem würde ein bisschen Ruhe mal gut tun. Aber mal schauen. Ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich hoffe, also wenn wir jetzt das dritte Mal in Folge mit einer unvollständigen Liga in der National starten, dann wird es so langsam für den französischen Verband echt peinlich.
Sehe ich auch so. Was wir auch mit Spannung betrachten, ist das Finale der französischen Liga,
ja,
die ja dieses Wochenende startet. Und um ins Finale zu spielen, muss man ja ein Halbfinale spielen. 4 Teams spielen um das Halbfinale, um sich zu qualifizieren für das Finale. Und ich glaube, darauf können und wollen wir ein bisschen näher eingehen. Es gab 2 Partien. Zwei, die spannend aussehen, wenn man sich die Scores anschaut, aber auf dem Spielfeld dann vielleicht doch nicht so spannend waren. Fangen wir vielleicht mal mit Toulouse gegen Bordeaux an. 32-25 setzt sich Toulouse am Ende des Tages durch. Man könnte jetzt meinen, spannendes Spiel, aber am Ende des Tages Toulouse mit vielen Disziplinfehlern und an Joris Sigon, der 100% seiner Kicks über die Stangen setzt, aus unglaublicher Entfernung und so bei Jon im Spiel hält, aber Toulouse zumindest in meinen Augen dann doch die bessere Mannschaft gewesen. Richtig, Marc?
Ja, Bayonne hat sich halt, also hat sich für meine Begriffe, was heißt für meine Begriffe, es gibt keine gute Anzahl, sich selber ins eigene Bein zu schießen. Aber sie haben sich sehr oft ins eigene Bein geschossen. Also es ist mehrfach vorgekommen, dass sie 3 Punkte aufgeholt haben, nur um dann direkt nach dem Ankick wieder irgendwo ein Penalty wegzugeben oder Toulouse wieder direkt ins Spiel zu lassen. Und das, dann kannst du halt auch so ein Spiel nicht gewinnen. Toulouse war nicht besonders gut. Aber klinisch, wie man so schön sagt, also Klinike, sehr effizient, wenn sie die Chance dazu hatten, haben sie ihre Chancen auch genutzt. 1-2 Strike Plays haben gereicht, um da die Versuche zu legen. Und Bayern haben sich in Fairness nicht aufgegeben, am Ende nochmal diesen Versuch gelegt, der natürlich am Ende keinen Unterschied mehr gemacht hat. Aber das ist vielleicht für so einen Verein nach 43 Jahren das erste Mal wieder in einem Halbfinale auch einfach ein Erfahrungswert, den sie machen müssen. Ich meine, Bayern wird nächstes Jahr wieder da sein. Die Schlüsselspieler bleiben alle.
Bis auf Lopez, der jetzt ja in Rente geht.
Bis auf Lopez, ja gut, das ist sehr fair. Aber ansonsten, viele der Stammspieler bleiben. Makala hat heute seinen Vertrag erst um 3 oder 4 Jahre verlängert.
Und auch gute neue Spieler unter Frage. Alexander Fischer.
Ja.
Die beiden Argentinier, den Hakler, der heißt ja noch gleich aus Po. Und die dritte Reihe aus Toulon. Jetzt bin ich schlecht mit Namen. Und habe 2 Wochen kein Rugby geguckt. Marc, wie viel weiter?
Well, da bin ich ehrlicherweise gerade spontan
auch. Federico Mondaya und der andere.
Ja, Mann.
32-jährige argentinische dritte Reihe aus Toulon. Nationalspieler.
Facundo Issa wahrscheinlich.
Genau so ist es. Und der andere ist, glaube ich, 31-jähriger Hakler, ebenfalls argentinischer Nationalspieler aus Po.
Ja. Und also ich glaube, nächstes Jahr werden sie auch wieder vielleicht nicht ganz so souverän, ganz oben mit dabei sein, aber definitiv auch wieder um die Top 6 mitspielen. Aber am Ende Toulouse, ich glaube, wir haben alle fest damit gerechnet, dass Toulouse sich qualifiziert. Bayern mitgehalten hat. Das
war ja auch der Champions Cup so in die Hose gegangen ist, dass man...
Ja. Werden gleich nach dem zweiten Halbfinale nochmal über das Finale sicherlich reden und wie wir das Spiel sehen. Trotz allem, ja, und auch bei schwierigen Bedingungen, aber trotz allem keine wirklich mega überzeugende Leistung von Toulouse. Also ist jetzt bei... Ich fand sie am Ende, ja, sie haben ihre Chancen genutzt. Aber ich habe von Toulouse schon erwartet, dass sie dieses Spiel wirklich dominieren. Und das haben sie nicht gemacht. Sie haben die Defensive, haben sie halbwegs kontrolliert. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Bayern wirklich gefährlich geworden sind.
Ich meine, überhaupt nicht. Also ich habe auch schon wieder vor einem Spiel gesehen, Bayern hat sich an der Mahllinie verbissen. Also das Einzige, wie sie halt mehr gescored haben, war halt über die drei Punkte. Ne? Also ja. Defensiv ist da gar nichts angebrannt.
Ja.
Oder Bayern war ideenlos. Das ist natürlich immer beides. Da muss sich jeder seine eigene Meinung bilden. Aber zumindest ja, das Resultat ist das Gleiche.
Sicherlich auch eine Mischung aus beidem. Aber trotz allem bin ich nicht mit dem Gefühl rausgegangen, dass Toulouse ihrer Favoritenrolle in der Form wirklich gerecht geworden ist. Also es waren diese zwei, drei Versuche, die sie gelegt haben, hat man dann schon gedacht, okay, ja, jetzt logisch, das war jetzt eindeutig, das war jetzt zu einfach, das war eher die Klasse irgendwie von Toulouse, aber im Großen und Ganzen haben sie es eben halt nicht ansatzweise über 80 Minuten gezeigt.
Mhm.
Und andere Teams, die mit im Finale stehen, waren da für meine Begriffe etwas überzeugender.
Du könntest von Bordeaux reden, richtig?
Die Möglichkeit besteht. Die Möglichkeit besteht. Toulon meine ich in jedem Fall nicht.
Ja, also,
sagen wir es mal so rum.
Bordeaux hat sich durchgesetzt. 39-24 gegen Toulon. Ja, wie Marc schon gesagt hat, ich glaube einfach Bordeaux dann doch deutlich besser. Toulon hat dann nach dem Spiel gesagt, dass man hätte mehr rotieren müssen, dass man sich vielleicht zu sehr auf den zweiten Platz eingeschossen hat. Und dass eben Bordeaux mehr Freshness hatte. Ob das am Ende wirklich so ist, das glaube ich, kann ich nicht beurteilen. Was man aber beurteilen kann, ist, dass das Ergebnis deutlich ist. 40 Punkte fast. Ja, da muss man nicht diskutieren. Da war Bordeaux einfach an diesem Tag die bessere Mannschaft und haben auch ein unglaubliches Rugby gespielt, offensives Feuerwerk. Jalibert, der wirklich die letzten Monate, anfangs der Saison, wirklich der Prügelknabe der französischen Medien gewesen ist und auch der Fans. Gibt, glaube ich, die beste Antwort, die man geben kann, das ist, die auf dem Feld zu performen.
Ja.
Und führt sein Team gemeinsam mit allen weiteren Stars eben in Richtung Finale. Man muss ja auch sagen, Louis Bel-Barry gar nicht von der Partie gewesen. Möglicherweise fällt er auch im Finale aus.
Sieht im Moment ganz gut aus.
Also, aber zumindest im Halbfinale nicht mit der absoluten Superpower in der Back, wo in den Backs so alle praktisch die französische Nationalmannschaft aufläuft. Man hat trotzdem enorm dominiert und kommen wir sicherlich nachher dazu, aber ich denke, dass man da durchaus auch glauben kann, dass wir ein spannenderes Finale bekommen als noch zuletzt im letzten Jahr, wo er Toulouse mit 50-5 gewonnen hat oder so.
Ich möchte an der Stelle einfach, weil ich eine sehr eng anliegende 4XL gerade trage, die Gelegenheit nutzen, meinen Mit-Erst-Reihe-Stürmer Maxime Lamotte einmal hervorzuheben. Wer hätte gedacht, dass Topspieler dieses Spiels ausgerechnet Maxime Lamotte ist, der, ich sag mal, wenn er aufs Feld kommt, nicht unbedingt immer den elegantesten Eindruck hinterlässt. Aber was für ein krasser Spieler. Hattrick, erst dann im Halbfinale Hattrick und jetzt nicht mal irgendwie so ein klassischer Hakler-Hattrick, irgendwie dreimal am Maul hinten rangehangen und einen Versuch gelegt, sondern wirklich Rugby-Versuche. Also richtig gut rausgespielt und Turnover geholt, 100% Gedränge, irgendwie Einwürfe auch über 90%. Richtig, richtig gutes Spiel von Maxime Lamotte. Und bei aller berechtigten Jubelattacken, die man über die Hintermannschaft von Bordeaux hat, sollte man nicht vergessen, dass Bordeaux einen richtig soliden Sturm hat. Ja, klar, der von einigen Spielern abhängt. Also ein Pizamu, wenn der nicht da ist, fehlt Bordeaux manchmal so ein bisschen der Punch.
Aber wir haben sie ja geschlagen, ne? Bei uns zu Hause, Bordeaux.
Ja, stimmt.
Mal, aber Die haben auch gute Stürmer, das stimmt natürlich.
Bordeaux waren schon überzeugend. Ich meine, Toulon kann man jetzt auch wieder drüber reden, klar.
Wenn wir über die besten Stürmer reden, zum Beispiel Mall, also da waren wir vorne. Ich glaube, Clermont, wir sind das beste Team, was Malls angeht. Aber Bordeaux war auch nicht schlecht. Das muss man einfach sagen. Halt.
Ja, ich meine, es ist. Bordeaux sind, wie gesagt, sie kriegen Lob für die richtigen Dinge, aber der Rest sollte dabei nicht untergehen. Malls sind nicht ihre Stärke oder ihre große Waffe, Toulouse auch nicht. Aber das, was ein Sturm können muss, ansonsten können sie echt gut. Gedränge ist eine Plattform.
Big Ben.
Die können es halt auch einfach. Also ich meine, ich bin immer noch überrascht, wie er so viel rennen kann, aber...
Weil auch in dem Alter, der müsste doch jetzt so 35 schon sein. Also es ist kein Alter, ne? Aber für einen Rugby-Profi ist er auch nicht mehr jung.
Naja, vor allem für die Knie mit dem Gewicht ist das ein... Eigentlich schon, Alter. Was also das muss man... Also jetzt mal... So, ne? Ja, und zwischenzeitlich war er bei über 150, also fast bei 160. Also das muss man ja auch... Das ist ja so wild nach der WM 2019. Ja,
er ist bei 148 ist er jetzt.
Ja.
Schlanken 148.
Und das muss man sich mal auf der Zunge...
Auf 1,80 Meter.
Der ist schon nicht... Ich meine, dass er nicht schlank ist, war uns allen bewusst, ne? Aber wir reden hier auch von jemandem, der kam von der WM 2019 mit Übergewicht zurück. Das war ja einer der Gründe, weil er bei Racing entlassen wurde, weil er mit Übergewicht von der WM zurückkam. Und das bei einem 150-Kilo-Typen, was heißt denn da Übergewicht? Also das...
Ich habe gerade ein Bild gegoogelt. Ich glaube, man kann einfach mal einen guten Mann bei Google eingeben und dann sieht man, auf welchen Fotos da Übergewicht zuzuordnen ist.
Es gibt ein wirklich fantastisches Interview, das er mal mit L'Équipe geführt hat, wo er dann frisch angekommen war und dann eben die Frage kam, naja, was gefällt Ihnen denn in Frankreich so gut? So, ja, das Essen, ich esse so gesund. Ich esse hier in Frankreich so gesund. Ja, nichts wo, ich möchte nicht zu nahe treten, Sie wiegen 150 Kilo. Es wirkt jetzt nicht so, als würden Sie super gesund essen. Ja, doch, zum Frühstück esse ich immer Croissant und Baguette. Also, das ist jetzt aber nicht mega gesund. Ja, doch, weil in Neuseeland habe ich zum Frühstück immer KFC gegessen. So, ja gut, okay, wenn man so betrachtet, fair, Fortschritt.
Mega. Ja, das ist Frankreich, ne?
Ja, ich meine, die Gerüchte.
Ich habe auch mal. Wie hieß nochmal diese eine italienische Prop mit den langen Haaren?
Martin Castro Giovanni.
Ich könnte schwören bis heute, dass ich damals als kleiner Knirps den im McDonald's in Rom getroffen habe, gesehen habe, vor einem Six Nations Spiel. Ich könnte schwören, dass er das war. Er ist zu ihm gegangen, wollte ein Foto mit ihm machen. Und er hat natürlich klügerweise gesagt, dass er das nicht ist. Ich bin das nicht. Ja, wäre dann natürlich auch tödlich gewesen, sich vor dem Six Nations Spiel im McDonald's ablichten zu lassen. Aber in meiner heutigen Erfahrung würde ich alles darauf wetten, dass der Mann das war.
Es ist schon wirklich wild, also nach allem, was man hört. Ich hatte in Narbonne die Freude, den damaligen fidschianischen Captain um die Ecke wohnen zu haben, der auch nur erzählt hat, dass sie bei der WM in London für fast einen Abend für fast 15.000 Pfund bei KFC eingekauft haben. Also für 30 Leute, über 30 Leute, klar, aber das ist schon eine stolze Summe. Also das ist schon eine echt beeindruckende Summe. Vor allem, das ist ja auch das, was ich so wild finde bei Tamefuna. Es ist ja jetzt nicht so, als hätte er Urlaub gemacht. Es ist nicht so, als wäre er übergewichtig aus dem Urlaub zurückgekommen. Er ist übergewichtig von einem Monat Leistungssport zurückgekommen. Also das ist... Oder auch der... Also, ja. Ich meine, okay, ja, sehe ich ja irgendwie ein, aber... Beeindruckend.
Von einem Monat echt? Leistungssport. Ja. Wobei ein rechter Prop, ne? Als Prop kannst du auch einmal mal sagen, hier, ich schwimme mich an die Seitenlinie, drücke meine drei, vier Gedränge und dann war's das.
Ja, das stimmt schon. Aber, ja. Weißt du, ich bin echt gespannt. Ich meine, er hat sich ja wirklich in Bordeaux, scheint er sich ja wirklich richtig eingelebt zu haben. Also auch in den Zeiten, wo er irgendwie verletzt war oder nicht gespielt hat, ist er irgendwie immer mit den Fanclubs zu den Auswärtsspielen mitgefahren. Wo da hat sich da immer in die Mitte der Fanclubs gesetzt und seine Fahne geschwingt und die Trommeln getrommelt. Der scheint sich ja wirklich pudelwohl zu fühlen. Das ist ja auch wirklich, wirklich schön. Und ich meine, Bordeaux dieses Jahr... Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Espoir-Titel gewonnen, Europameistertitel gewonnen.
Frauen gewonnen.
Frauen, es wäre schon ein sehr spektakuläres Quadrupel.
Und für mich sind sie aktuell die beste Mannschaft in Frankreich. Also, ja. Das muss man einfach so sagen. Es war auch unsere Vorbereitung. Wir haben gesagt, wir können jede Mannschaft schlagen. Bis auf Bordeaux. Das wird richtig schwer. Aber Bordeaux wäre eh im Finale gewesen. Wir sind am Ende gegen Bayern ausgeschieden. konnten doch wohl nicht jede Mannschaft schlagen. Aber zumindest auch, wie es. Man analysiert ja dann doch mal schon so ein bisschen weiter. Gerade wenn man nicht spielt, dann ist man ja im Scout-Team, guckt man sich ja so ein bisschen an, was die anderen Mannschaften auch machen. Und ich glaube, dass Bordeaux schon, vor allen Dingen, die haben auch einen Lauf, ne? Die haben auch so diese positive Energy. Ja. Und ich glaube, Toulouse, man merkt schon, dass das Spiel langsamer ist, wenn Dupont eben nicht mehr da ist. Ne?
Ja, und es fehlt ja nicht nur Dupont. Antermack ist mehr als angeschlagen.
Ja, weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, er wird ja auch nach der Saison nochmal operiert.
Ja.
Also wie ich gehört habe.
Der spielt also.
Mit einem Bein praktisch, muss man so sagen. Wird jetzt nochmal gespritzt fürs Finale und dann und das Messer.
Roma ist raus, was auch ein Schlüsselspieler für Toulouse ist.
Capuzzo ist raus.
Ich möchte jetzt nicht das Bild malen, irgendwie laufen auf Krücken auf und. Also ich glaube nicht, dass es so schlimm ist wie Bordeaux letztes Jahr, die ja nur wirklich aus dem letzten Loch gepfiffen haben. So schlimm ist es, glaube ich, nicht, aber es ist schon ein Team, das schon 150% aus sich rausholen muss, um, sagen wir mal, körperlich auf dem gleichen Niveau zu sein. Also ich meine, selbst bei Temelfuna ist mittlerweile die letzte Promille aus dem Blut raus. Also wahrscheinlich, hoffentlich. Also, ich glaube, wir sind uns da relativ einig, aber ich frage dich trotzdem nochmal, sind Bordeaux die klaren Favoriten für dieses Finale?
Ich glaube nicht klare Favoriten, einfach weil sie abgeklärter sind in Toulouse, die Erfahrung haben. Aber ich glaube, Bordeaux hat zwei entscheidende Vorteile. Erstens die Dynamik, zweitens Champions Cup gewonnen, ne? Dynamik, Champions Cup gewonnen und drittens ist natürlich auch, nachdem sie letztes Jahr 50 Punkte bekommen haben, haben sie sicherlich eine extra Motivation, dieses Jahr besser zu machen. Also diese gewissen... Ja, dass es dann doch schon persönlich ist, wenn man so vorgeführt wird. Ich meine, es gab ja nicht wenige Stimmen, die sich auch darüber lustig gemacht haben. Das vergisst man natürlich nicht. Das ist einfach dann nochmal dieser extra Prozent, den man am Ende braucht, um die extra Meter zu gehen, um eben diese ganze Arbeit im Schatten zu machen, die dann im Fernsehen man nicht sieht, aber eben wichtig ist. Ne? Jedes Rock nochmal hitten, nochmal den Sprint, jeden Ball nachjagen. Einfach wie sehr will man das? Und ich glaube, mit dieser Nachgeschichte, man hat 50 Punkte bekommen, wurde richtig abgeschossen, richtig vorgeführt, dass man sich das auf gar keinen Fall nochmal geben will und jetzt einfach mal gewinnen möchte. Und ich glaube, das ist eine Motivation, die nicht zu unterschätzen ist.
Man muss ja auch im Fairness sagen, die Zahlen sprechen halt einfach für sie. Die Saison dreimal gegen Toulouse gewonnen schon.
Stimmt, ja.
Also statistisch gesehen sind sie diese Saison einfach das bessere Team, auch wenn man sicherlich sagen muss, gerade das Rückspiel in Bordeaux hat Toulouse sehr stark rotiert. Aber trotzdem, das Halbfinale im Champions Cup war mit eines der schönsten Spiele des Jahres.
Ja.
Und ich glaube, ich spreche das jetzt einfach mal für alle aus. Ich glaube, wir hoffen alle, dass das Finale der Top 14 ähnlich spannend wird. Wir hatten in der Top 14 in den letzten 20 Jahren 9 verschiedene Meister. Muss man, glaube ich, auch festhalten, wenn man die Toulouse-Dominanz der letzten Jahre sich nochmal vor Augen führt. Wir hatten in den letzten 20 Jahren 9 verschiedene Meister. Ein Zehnter wäre schon ganz schön. Also von allem Mann am abgesehen wäre es, glaube ich, auch. Ich meine, wir haben im Champions Cup schon drüber geredet. Bordeaux hat in den letzten 10 Jahren so viel richtig gemacht. In den letzten 15 Jahren, muss man ja sagen, so viel richtig gemacht. Einer der bestsupporteten Rugby-Vereine der Welt. Trotz zwischenzeitlich oder lange Zeit gar nicht mal so gute Ergebnisse. Und das mit einem Titel zu belohnen, mit einem Prenus zu belohnen, fände ich schon.
Das wär's, war.
Ja. Und ich meine, Toulouse mit einem Prenus auf dem Place du Capitole, das kennen wir mittlerweile. Das ist jetzt nicht so neu. Das haben wir schon mal gesehen. Aber Bordeaux mit Brenus fänd ich schon nett. Und am Ende möchte ich Toulouse eigentlich auch nicht mit dieser Underdog-Story durchkommen lassen. Also, dass Toulouse sich hier so als Vorfeld, so als Außenseiter präsentiert, was wir in Fairness gerade auch irgendwie so ein kleines bisschen gemacht haben. Aber möchte ich jetzt halt auch nicht irgendwie honorieren und sagen, oh ja, krasse Underdog-Story, also dass Toulouse mal Meister wird, das hätte gerne ich gedacht.
Ja, ich habe auch gerade mal nachgeguckt hier, die Buchmacher sehen tatsächlich auch Bordeaux vorne.
Ja.
Also das ist auch immer so ein Indikator. Was sagen wir denn? Bordeaux gewinnt, oder? Sag ich Bordeaux plus 5.
Ja, ich sag Bordeaux plus 3. Aber ich glaube, im Resultat bleiben wir da ja gleich.
Weil ich Finale spielt man nicht, ein Finale gewinnt man, ne?
Ja. Da reicht auch der halbe Punkt. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich gucke nochmal spaßeshalber auf den Wetterbericht.
Was sagen die Wetterfrösche? Das hat mein Deutschlehrer immer gesagt.
Puh. 33 Grad.
Boah. Wie viel Uhr spielen sie denn? 21 Uhr, ne?
21 Uhr, ja.
21 Uhr sind 33 Grad?
Das nicht, aber eine Gewitterwarnung und unter anderem für Saint-Saint-Denis. Mal schauen.
Also könnte viele Überraschungen bereithalten, dieses Finale.
Ja, wobei, also um 21 Uhr, also selbst um 23 Uhr sollen es noch 26 Grad sein.
Oh, nee.
Luftfeuchtigkeit von 60%.
Das ist ja wie in Berlin da drüben.
Oh, das Wetter hier ist aktuell, also ich meine, ich weiß, man soll es nicht sagen, es ist jemand gestorben, aber der Sturm war schon echt eine angenehme Abwechslung.
Also, ist halt jemand gestorben, ne? Aber ja.
Ist jemand gestorben, aber es war schon ganz angenehm. Gott, Entschuldigung, das war ein bisschen böse, aber fand ich ganz gut, ja. Naja, wir drücken in jedem Fall die Daumen. Ich hoffe, es wird ein hitziges Spiel, aber kein Hitschlagspiel. Vielleicht ist der kleine Nachtrag. Was man als News noch irgendwie drüber reden könnte, Pauline Bourdon-Saint-Suisse wurde für ihre Äußerungen über das Schiedsrichterinnengespann nach dem Finale der Frauen tatsächlich für 2 Spiele gesperrt. Was ich sehr, sehr überraschend finde, weil ich eigentlich nicht fand, dass sie groß drastische Dinge gesagt hat.
Sie meinte halt nur, dass das Ganze, alle verbessern sich im Frauensport, nur die Schiedsrichter nicht und dann muss was passieren. Ich würde mal behaupten, ja, das ist gar nicht mal so aus der Luft gegriffen.
Ja. Also das, was sie ja meinte, war irgendwo, das Einzige, was sie wollen, ist eine gleichbleibende, verlässliche Schiedsrichterleistung. Und das finde ich ja, also das ist super fair. Also kann einem halt auch niemand erklären, weshalb es in diesem Finale, das von Canal Plus übertragen wurde, keinen Videoschiedsrichter gab.
Ja, ich habe auch nicht verstanden, warum sie nicht einfach einen Top-14-Schiedsrichter dahingestellt haben. Bei aller Liebe, also so, stellt auch jemand dahin, der da bezahlt wird für so, der das halt einfach gut macht.
Ja. Ja, das vielleicht noch als Nachtrag. Ich denke, wenn wir nächste Woche hier sitzen und über die Schiedsrichterleistung reden, dann muss in diesem Finale schon sehr viel schief gegangen sein. Ansonsten, ob nur mit Saucisse de Toulouse oder Rotwein aus Bordeaux. Ich glaube, so oder so wird groß gefeiert Samstagabend und lasst uns gerne einen Kommentar oder eine Nachricht da, was ihr glaubt, wer gewinnt. Schreibt uns auf info@bleublancrugby.de oder eine Nachricht auf bleublancrugbypod. Und Oskar, ich wünsche dir in jedem Fall eine gute Weiterreise in den neuen Spielort.
Danke.
Und wir sind sehr gespannt, was du zu berichten hast, wie dann in 2 Wochen, nee,
naja, anderthalb Wochen. Am Nationalfeiertag, am 14. geht's bei mir los. Ja.
Wie der Trainingsauftakt war und wie du dich eingelebt hast. Ich meine, wie gesagt, wir hören uns vorher nochmal, aber.
Genau.
Ja. Also wahrscheinlich, aber. Ja. Wir sind sehr gespannt. Ich freue mich in jedem Fall sehr darauf, endlich eine Ausrede nach Nevers zu kommen. Die hat man sonst ja nicht unbedingt. Ich freue mich sehr darauf. Weltkultur Nevers. Ich meine, es gibt ja genau ein Bild, das man immer von Nevers sieht. Es hat wahrscheinlich auch seine Gründe, weshalb immer nur dieses eine Bild auf Instagram gezeigt wird. Aber ich bin sehr gespannt auf dieses Bild. Also die Kulisse ist schon sehr schön.
Du wirst es dann sehen, du wirst es sehen. Ich berichte auf jeden Fall euch und dir. Und dann, ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr dann auch mal in Nevers vorbeifahren.
Der eine TV-Tipp vielleicht an dem Rande: France 3, Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté hat eine 6-Minuten-Doku auf dem YouTube-Kanal über das Stade de Préfleury veröffentlicht. Falls ihr zumindest Eindrücke haben wollt, ist das vielleicht der erste Anlaufstopp, falls ihr da noch nicht so viel drüber wisst. Stade Mythique, mythisches Stadion, würde ich vielleicht noch nicht ganz so weit gehen, aber ich bin in jedem Fall auch darauf sehr gespannt. Ja, aber das war's. Entschuldigung, nochmal für den letzten
Anruf. In diesem Sinne, wie gesagt, viel Spaß beim Finale. Schreibt uns. Wünsche euch sonst einen schönen Urlaub. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland schon ist, Sommerurlaub, aber es fühlt sich auf jeden Fall von den Temperaturen dann so an. Und in diesem Sinne würde ich sagen, genießt die Rugby-Zeit, Hamburg Sevens, Top 14-Finale, gibt auf jeden Fall viel zu schauen. Lions fangen ja auch an, dementsprechend viel Rugby. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und dann hören wir uns in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Blueberry Rugby. Macht's gut, tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.